Klar, wenn wir zu Hause bleiben, haben wir die größte Sicherheit. Aber dafür gehen wir nicht zum Skitouren gehen. Wir wollen ja raus. Wir wollen ja auch ein bisschen was erleben und cool fahren. Lawinenabgang ist per se schlecht. Aber noch schlechter ist, wenn alle drin liegen und keiner kann helfen. Und dann habe ich genau dort nach ein paar weiteren Schritten dann ein kleines Schneebrett ausgelöst. Es hat mir die Füße weggezogen und ich bin dahin geschossen. Und wenn ich nicht am Seil gewesen wäre, dann wäre ich über eine 500 Meter hohe Wand abgestürzt.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Bei Skitouren im ungesicherten Gelände ist ein gutes Risikomanagement äußerst wichtig. Hierfür bietet der Lawinenlagebericht eine solide Grundlage. Doch es geht nicht nur um die relevanten Informationen, sondern darum, sie richtig zu interpretieren und für die eigene Tour zu nutzen. In dieser Folge zeigen wir euch, wie ihr die wichtigsten Hinweise für eure Tourenplanung versteht und anwendet. Aber wir geben auch ganz praktische Tipps fürs Gelände. Dazu habe ich den Bergführer und Alpinisten Fritz Miller eingeladen. Fritz, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du so?
Hallo zusammen, ich heiße Fritz Miller. Ich bin von Beruf Bergführer und Alpinist, Bergführer seit 14 Jahren. Ich lebe in Feldkirch. Zuvor habe ich im Allgäu gelebt, in der Nähe von Kempten. Und gebürtig bin ich aus Reutlingen und dort bin ich auch aufgewachsen.
Wir sprechen ja heute über Lawinengefahr und Risikomanagement im winterlichen Gebirge. Hast du da selber schon Erlebnisse gehabt in deiner Tätigkeit als Bergführer oder auch selber bei Unternehmungen? Hast du mit Lawinen beispielsweise schon zu tun gehabt?
Das Thema begleitet mich fast immer, nicht beim Felsklettern irgendwo in der warmen Sonne, aber beim Bergsteigen, beim Skitouren gehen. Beim Freeriden ist das Thema immer akut, hat man immer auf dem Schirm, hat eine große Relevanz und natürlich habe ich auch selber schon Erfahrungen gesammelt damit, weil wenn man sich viel im winterlichen Steilgelände bewegt, dann bleibt es nicht aus, dass irgendwo auch mal der Schnee abrutscht oder als Lawine abgeht oder auch mal von oben irgendwas runterkommt, so beim Bergsteigen. Also habe ich auch schon einiges erlebt, zum Glück noch nichts, was für mich ja lebensbedrohlich war. Ging immer wieder gut aus, aber ich habe schon ein bisschen was erlebt. Soll ich mal was erzählen?
Ja, gerne. Nimm gerne ein paar Beispiele, dann können wir vielleicht nachher noch draus lernen oder was mitnehmen.
Ja, ich denke, das ist auch ein guter Grund, über solche Ereignisse zu sprechen, weil man aus jedem Unfall oder auch genauso aus einem beinahe Unfall viel lernen kann. Und wenn einem das selber passiert, dann hinterfragt man sich ganz stark. Ich will jetzt kurz zwei Beispiele beschreiben. Das eine ist so total typische Skifahrerlawine. Da bin ich von einem Grat eingefahren in einen Bereich in den Mulde rein, wo Triebschnee drin lag. Und das habe ich auch gecheckt, dass der Triebschnee da drin liegt. Ich habe auch fast schon erwartet, dass ich das auslöse. Ich bin trotzdem reingefahren, weil es mich halt interessiert hat und gereizt hat und weil ich noch ein bisschen jünger war und unvernünftiger und weil ich aber vom Gelände das so abschätzen konnte, wenn ich das auslöse, gibt's keine große Lawine. Gleich drunter wird es sanft auslaufen und mal jetzt probier mal. Und der Kumpel stand schon bereit, der Airbag war scharf und so weiter und so fort. Habe ich das Ding ausgelöst, bin ein bisschen mitgerutscht, hatte die Hand schon am Airbaggriff, aber dann war auch schon wieder Ruhe. Die Folge war, dass ich meine Skistecken verloren habe und das war auch dann die gerechte Strafe für mich, weil es war natürlich bescheuert. Also in so einem Fall mein Lehrgeld gezahlt, würde ich so nicht mehr machen. Eine andere Situation, die ich erlebt habe, die war schon eine Nummer dramatischer. Auch da kann man sicherlich was draus lernen. Das war beim Bergsteigen in Alaska. Da bin ich an einem Grat geklettert, so im moderaten Klettergelände. Und dann kam ein verschneiter Rücken. Man muss zur Vorgeschichte kurz erzählen. Es hat im Vorfeld viel geschneit, über mehrere Tage, es hat gewindet. Dann hat sich das Wetter aber grundlegend geändert und wir haben 3 Tage gewartet, bis wir da unseren Aufstieg begonnen haben und haben dann wirklich erlebt, in der Zeit findet eine gute Setzung statt und der viele Schnee hat sich gut verfestigt und ich bin dann von der einen Gradseite auf die andere, von links nach rechts, der Wind kam von rechts. Ich war zunächst mal auf der linken Seite, in dem Bereich, wo der ganze Triebschnee abgelagert wurde. Aber ich habe schon, mein Verstand hat gesagt, wow, das muss eigentlich halten, das liegt da schon so lang, das hat sich gut gesetzt und ich gehe da jetzt durch. Aber bei der Schneemenge werde ich jetzt das nicht stören, aber trotzdem war das Gefühl mulmig. Dann bin ich entlang von so einer Wächte auf die andere Seite rüber und war dann auf der anderen Seite, die war abgeblasen. Da war schon Schnee, aber nicht mehr so viel. Und ich habe gewusst, jetzt bin ich eigentlich sicher. Das ist hier der Bereich, wo ich nichts groß zu erwarten habe. Und dann habe ich genau dort nach ein paar weiteren Schritten dann ein kleines Schneebrett ausgelöst. Das hat mir die Füße weggezogen und ich bin dahin geschossen. Und wenn ich nicht am Seil gewesen wäre, dann wäre ich über eine 500 Meter hohe Wand abgestürzt. Dann bin ich ein Stück in die Richtung geflogen von der Wand, habe ein paar Felsen mitgenommen, ein paar Mal angeschlagen und dann hing ich im Seil mit ein paar Verletzungen, aber zum Glück nichts, was so schlimm war, dass ich nicht selber hätte wieder zurückgekonnt und war ganz schön bedient, muss man sagen.
Du hattest ja gerade schon bei deinen Erzählungen ein paar Sachen angesprochen, ein paar Faktoren, ein paar Dinge, die wahrscheinlich jeder von uns vielleicht kennt, wenn er Skitouren geht. Du hast von Neuschnee gesprochen, du hast von Wind gesprochen. Spannend ist ja jetzt auch, wie wir mit der Lawinengefahr im winterlichen Gebirge umgehen können und wie wir das Risiko, wenn möglich, reduzieren können auf ein vertretbares Maß. Da würde ich gerne mit dir jetzt noch ein bisschen sprechen. Auf der einen Seite, wie können wir ein Risikomanagement vielleicht so ein Stück weit im Vorfeld, im Bereich der Planung einer Tour schon betrachten und dann aber natürlich auch relevant während der Tour selber. Was können wir da für Maßnahmen treffen, um das Risiko ein bisschen zu minimieren? Und eine wichtige Maßnahme im Vorfeld ist ja der aktuelle Lawinenlagebericht. Magst du mal sagen, was ist der Lawinenlagebericht, was steht standardmäßig drin? Und wir haben aktuell einen Lawinenlagebericht mitgebracht. Welche Informationen sind denn da schnell ersichtlich?
Genau, du hast es schon total treffend beschrieben. Wir müssen uns zu Hause gut vorbereiten. Wir gehen nicht blind ins Gelände und der Lawinenlagebericht ist in den Alpen und auch überall dort, wo wir einen Lawinenlagebericht zur Verfügung haben, zunächst mal unsere Grundlage. Die Lawinenlageberichte sind glücklicherweise alle einheitlich aufgebaut und so aufgebaut, dass die relevanten Informationen total eingängig übermittelt werden. Es gibt dort ein paar Piktogramme, ich komme gleich nochmal drauf zurück, und auch verschiedene Texte. Aber selbst wenn man nur einen Blick drauf wirft und die Thematik zumindest grob einordnen kann, kann man über die Piktogramme ziemlich schnell die Thematik und die Gefahrenlage erfassen. Und es ist echt eine geniale Sache. Da muss man sagen, da kann man nur dankbar sein als Wintersportler, als Tourengeher, dass es mittlerweile so gute Lageberichte gibt. Und die werden auch immer weiter verbessert. Also man kann da schon eine große Entwicklung auch in den letzten Jahren feststellen, dass der Informationsgehalt besser wird, vor allem aber auch, dass das Ganze vereinheitlicht wird, dass man nicht in jedem Gebiet, in jedem Land anders denken muss. Also da wird schon sehr viel getan für unsere Sicherheit und das Ganze ist wirklich ein Top-Service. Das Ganze nur, um nochmal ein bisschen zu beschreiben, warum gibt's überhaupt einen Lagebericht? Es gibt in den Alpenländern, aber auch in anderen Regionen Europas, in anderen Regionen der Welt, Lawinenwarndienste. Die sind in der Regel staatlichen Stellen, irgendwelchen Behörden angegliedert. Dementsprechend wird es dann auch gut finanziert. Und die haben die Aufgabe, Lawinenlagebericht zu erstellen, um die Bevölkerung vor den Naturgefahren zu warnen, in dem Fall vor den Lawinen. Das Ganze hat ja nicht nur eine Relevanz für ein paar, die meinen, die müssten im Winter irgendwo das gesicherte Gelände verlassen, wobei die paar sind auch gar nicht so wenig. Es gibt, also ich kann es nicht in Zahlen fassen, aber wenn man irgendwo im beliebten Gelände unterwegs ist, sind es wirklich, einfach aus dem Bauch rausgesprochen, sehr viele Menschen, die gern rausgehen in den Schnee. Also das sind schon mal viele, aber genauso haben die Warndienste die Aufgabe, auch vor Schadensereignissen zu warnen und dort vorzubeugen, indem sie zum Beispiel dann sagen, wir müssen Straßen sperren, man muss vielleicht irgendwelche Hänge absprengen, bevor es zu viel Schnee wird und dann ganze Ortschaften oder Siedlungen bedroht sind. Das heißt, die Aufgabe der Warndienste ist nicht nur, uns einen guten Lagebericht zu liefern, uns als Tourengeher, sondern eben auch die Bevölkerung vor Naturgefahren zu schützen. Jetzt, wie ist das Ganze aufgebaut? Also als allererste Info haben wir einen Gefahrengrad, also eine Gefahrenstufe. Und es gibt eine europäische Gefahrenskala. So wie ich das gesehen habe, ist das auch in anderen Regionen der Welt die gleiche Skala. Und zwar ist es eine fünfstufige Gefahrenskala. Eins ist die niedrigste Stufe und fünf ist die höchste Stufe. Und das ist einmal die allererste Info. Wo bewegen wir uns da? Man muss die Gefahrenstufen so ein bisschen verstehen. Klar, wenn eins die niedrigste Stufe ist, dann kann man davon ausgehen, das ist jetzt nicht so dramatisch, trotzdem ist man nicht 100% sicher. Ja, es ist immer noch eine Gefährdung vorhanden bei Stufe 1. Das kann konkret sein, dass uns irgendwo, wo wir einfach genau den Punkt erwischen, wo es immer noch kritisch ist, eine kleine Lawine mitnimmt und dann fliegt man blöd irgendwo runter. Im schlimmsten Fall stürzt man ab über Felsen. Oder aber man wird irgendwo mit einer ganz kleinen Lawine an einem Böschungshang von einem Bach, von einem Graben irgendwo unten reingespült. Also auch Stufe 1 heißt nicht 100%ige Sicherheit, aber wir sind weitestgehend im Gelände sicher vor Lawinen. Das Ganze baut sich dann immer weiter auf, bis hin zu einer extremen Gefährdung bei Stufe 5. Stufe 5 ist ein Szenario, das kommt nur alle paar Winter mal vor. Aber dann hat man schon so eine quasi Katastrophensituation, wo eben auch dann Verkehrswege und Siedlungen durch sehr große Lawinen, durch gigantische Lawinen bedroht sind. Meistens haben wir es zu tun mit Gefahrenstufe 2 und 3. Stufe 4 bedeutet, großes Risiko für Lawinen kommt immer wieder vor jeden Winter. Aber die typischen Gefahrenstufen sind 2 und 3 und wenn es gut läuft, auch 1. Was man wissen muss, die Gefahr, die tatsächliche Lawinengefahr, steigt von Gefahrenstufe zu Gefahrenstufe nicht linear an. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wer die Kletterskala kennt, der weiß, vom 2. zum 3. zum 4. zum 5. Grad sind oder sollten in der Theorie identische Anstiege der Schwierigkeit sein. Und so erwartet man es ja auch bei der Gefahrenskala, wenn es um die Lawinengefahr geht. Aber tatsächlich, von Stufe zu Stufe haben wir einen exponentiellen Anstieg. Das bedeutet, im Bereich 1 bis 2 kann man das Ganze noch ganz gut überblicken, aber dann bei Gefahrenstufe 3, da schießt das Risiko wirklich nach oben. Und es gibt verschiedene Aussagen dazu, wie der Anstieg stattfindet. Früher hat man immer gesagt Faktor 2, jetzt gibt es auch Untersuchungen, dass es sogar Faktor 4 ist. Kann ich selber nicht bewerten, aber ich denke, man sieht schon, welche Richtung das geht. Jetzt habe ich viel erzählt zu den Gefahrenstufen. Es gibt noch andere Infos, die ziemlich schnell und ziemlich eingängig übermittelt werden. Und zwar, wir haben auch Lawinenprobleme. Das sind so die Themen, die uns aktuell beschäftigen. Das sind die sogenannten Lawinenprobleme. Und die sind auch europäisch einheitlich unterteilt in 5 Lawinenprobleme.
Welche gibt es denn da?
Da haben wir einmal das Thema Neuschnee. Neuschneeproblem, wenn einfach innerhalb von einem kurzen Zeitraum viel Schnee fällt und allein die Schneemenge reicht aus, dass es einen Gefahrenanstieg gibt. Dann haben wir das Thema Triebschnee. Triebschnee bedeutet, der lockere Schnee wird durch Wind verfrachtet, also transportiert. Er wird hin und her geblasen, mitgenommen, woanders kommt er wieder zum Liegen. Und dieser Triebschnee ist besonders leicht auslösbar, vor allem wenn er auf einen ungünstigen Untergrund fällt und ist auch verantwortlich für die allermeisten Schneebretter, die ausgelöst werden, also Schneebrettlawinen. Deshalb hat der Triebschnee eine ganz große Relevanz für uns und ist ja in den allermeisten Lawinenlageberichten, zumindest am Anfang vom Winter und im Hochwinter, ist ja fast immer auch mal der Triebschnee mit drin. Dann haben wir noch mal ein paar, gell? Dann gibt's noch den Altschnee. Altschnee als Gefahr bedeutet, dass in der Schneedecke, in der tieferen Schicht, irgendwo eine Schwachschicht sich befindet, die länger bestehen bleibt. Also über die Zeitdauer, wo Triebschneeproblem dann schon abgebaut ist, besteht ein Altschneeproblem hinaus. Und es kann über Wochen, über Monate theoretisch sogar gehen, dass irgendwo eine kritische Schicht erhalten bleibt und die Schneedecke sich dort nicht verbinden kann, nicht gut verfestigen kann. Dann hat man so ein Altschneeproblem. Ist sehr tückisch und immer wieder für große Lawinenereignisse auch verantwortlich. Und es ist für uns als Tourengeher nicht so leicht, da gute Lösungen zu finden mit dem Altschneeproblem, weil man es eben nicht so leicht von außen sehen kann, wie zum Beispiel Neuschnee oder Triebschnee. Dann haben wir noch ein weiteres Problem, und zwar den Nassschnee. Also wir haben die Probleme nicht immer gleichzeitig. Wir können mehrere gleichzeitig haben. Aber typisch wäre jetzt Nassschnee, wenn die Außentemperaturen steigen, wenn es einfach zu warm ist, wenn die Sonne in den Hang reinscheint oder wenn es reinregnet, dass die Schneedecke durch die Feuchtigkeit entfestigt wird. Dann haben wir die Nassschnee-Thematik. Und das fünfte ist dann der sogenannte Gleitschnee. Gleitschnee bedeutet, das gesamte Paket der Schneedecke rutscht auf den glatten Untergrund. Und es ist auch eine Folge von Wärme, also von einem typischerweise von einem warmen Untergrund, aber auch, dass über einen Regen, über Schmelzwasser auch Feuchtigkeit reinkommt. Dann geht's noch drum, die Exposition, also in welchen Hängen, mit welcher Ausrichtung besteht denn so eine Problematik? Das kann grundsätzlich sein, dass die Problematik in allen Expositionen besteht. Beispiel, wenn es sehr viel schneit, dann haben wir höchstwahrscheinlich dann das Neuschneeproblem. Und das haben wir dann, wenn der Wind nicht so eine große Rolle spielt, haben wir das dann überall, weil der Schnee einfach überall liegt. Es gibt aber auch Situationen, wo es sehr, sehr von der Exposition abhängig ist, wo wir die Problematik haben. Typisches Beispiel mit dem Triebschnee. Wenn der Wind aus Westen kommt, dann liegt der Triebschnee vor allem auf der Ostseite. Oder wenn es um die Erwärmung geht, um die Sonneneinstrahlung, dann ist der Nordhang weniger betroffen als der Südhang, weil der Südhang eben viel mehr Sonne abbekommt. Der Nordhang, ja, wahrscheinlich gar keine. Das heißt, das sind so die Hauptinfos, die sind total wichtig für uns als Tourengeher und die werden auch gleich am Anfang im Lagebericht über die Piktogramme dargestellt. Wie groß ist die Gefahrenstufe? Was ist das Problem? Und wo befinden sich die Probleme?
Wie geht's dann weiter, wenn man sich noch mehr vertiefen möchte?
Da kommen die Textblöcke und da wird nochmal viel detaillierter auf die Thematik eingegangen, weil man kann nicht alles mit den Piktogrammen perfekt darstellen. Da wird die Gefahr beschrieben, da wird die Schneedecke beschrieben und auch eine Tendenz gegeben, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Weil die Lawinenwarner können über die Wetterberichte ziemlich gut abschätzen, in welche Richtung das Ganze weitergeht am nächsten Tag und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus.
Jetzt ist so, jetzt möchte ich aber tatsächlich rausgehen ins Gelände und muss mit diesen Informationen was anfangen, damit ich möglichst sicher unterwegs bin. Wenn wir jetzt so von beispielsweise an die Gefahrenstufe denken und gerade zum Beispiel den Zusammenhang mit Hangneigung vielleicht mal betrachten. Da gibt es ja schon die unterschiedlichsten Möglichkeiten, damit umzugehen, das Risiko zu minimieren.
Der erste Schritt ist immer mal, dass wir so ein bisschen eine Grundlage haben, um was bewerten zu können. Und wir haben ja gesagt, Lawinenlagebericht ist eine ganz wichtige Grundlage. Und da stehen auch manchmal schon ein paar Hinweise drin, wie man sich verhalten sollte oder wie man sich nicht verhalten sollte. Aber das allein reicht natürlich nicht. Wir müssen aber ein bisschen Know-how mitbringen, dass wir das Ganze einordnen können. Man muss realistisch sagen, es ist nicht so leicht, jetzt hier im Gespräch das gut zu kommunizieren. Ja, wie macht man denn da im Gelände, dass wir sicher unterwegs sind? Was muss man tun? Was muss man lassen? Und so weiter. Weil das ist ein Feld, wo wir eigentlich viel Ausbildung brauchen und dann auch jahrelange Erfahrung, dass wir immer wieder diese Entscheidung treffen im Gelände, dass wir da das Gefühl haben, wir sind so einigermaßen solide unterwegs. Aber auch mit einer guten Ausbildung bleibt das Ganze ein bisschen oftmals ein bisschen diffus und man ist sich dann auch, wenn man eigentlich schon erfahren ist, gut ausgebildet ist, oft dann doch nicht so sicher. Also trotz der Möglichkeiten, die wir haben, wird es immer auch so die Unsicherheit noch geben. Aber gleichzeitig gibt es eben auch gute Ansätze, um sich so zu verhalten, dass man weitestgehend sicher unterwegs ist und dass man zu guten Entscheidungen kommen im Gelände. Und du hast jetzt gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Also wir haben nicht nur die Gefahrenlage, sondern wir müssen auch das Gelände bewerten. Und beim Gelände spielt die Steilheit eine große Rolle und die Geländeform spielt eine große Rolle und auch die Exposition spielt eine große Rolle. Es gibt einige Faktoren, die wir da bewerten müssen. Aber für uns ist das mit der Steilheit ist ein super wichtiger Punkt, weil Lawinen brauchen eine Mindeststeilheit, allgemein sag mal 30 Grad. Es könnte ja mal ein bisschen weniger sein bei einer Extremlage, aber im normalen Fall, wo wir so unterwegs sind, sagt man, wir brauchen 30 Grad Steilheit. Und wenn das Ganze steiler wird, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit für eine Lawinenauslösung. Wir denken bei der Steilheit in 5 Grad Schritten, weil uns das Ganze einfach die Denkweise ziemlich erleichtert. Und da gibt's so Steilheitsklassen, heißt das Ganze. Und im Bereich unterhalb von 30 sind wir eigentlich sicher, wenn nicht bei einer hohen Gefahrenstufe von oben irgendwas ankommt, was dann bei uns in den flachen Bereich reingeht. Oder wenn wir bei einer hohen Gefahrenstufe aus dem flachen Gelände was fern auslösen, was dann wieder zu uns in den flachen Bereich reinschießt. Aber eigentlich wird es so richtig spannend dann oberhalb von 30 Grad. Da steigt dann schon ja die Wahrscheinlichkeit einer Auslösung ziemlich stark an. Und oberhalb von 35 Grad ist es dann noch mal kritischer. Oberhalb von 40 Grad ist es dann noch mal kritischer. Darüber hinaus, hey, da passiert nicht viel, weil da quasi niemand unterwegs ist. Aber oberhalb von 40 Grad ist es eigentlich schon am gefährlichsten.
Jetzt frage ich mal ganz blöd, wie kann ich denn erkennen, wie steil es gerade ist? Also einmal im Vorfeld vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, aber auch wenn ich im Gelände auf einmal stehe. Ich sage mal erstmal 30 Grad, 35 Grad ist erstmal nur eine Zahl.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Einfach so auf den Berg schauen und sagen, ja, mein Gefühl sagt, das ist so und so steil, das haut nicht hin. Gerade in der Draufsicht einen Hang zu bewerten, da kann man sich nur verschätzen. Aber es gibt eben gute Tricks, gute Hilfsmittel, wie man da zu einem Ergebnis kommt. In der Tourenplanung arbeitet man typischerweise mit der Landkarte. Wir schauen uns vielleicht Führerbeschreibung an, wo auch einzelne Hangabschnitte schon beschrieben sind mit ihrer Steilheit. Aber die Landkarte ist eine super Grundlage. Die Papierkarte ist eine gute Grundlage. Wenn es uns jetzt aber um die Steilheit geht, sind digitale Karten deutlich einfacher zu handhaben. Oder zumindest gibt es digitale Karten mit einer Zusatzfunktion, wo man ein Hangneigungslayer einblenden kann. Der liegt dann als farbiger Bereich über meiner Karte drüber. Das heißt, ich sehe noch ein bisschen die Karte drunter durch. Und über die Farben kann ich dann die Hangsteilheit entnehmen. Das heißt, im Bereich der Tourenplanung kann ich schon mal viel abschätzen. Nachher muss ich aber im Gelände das immer wieder abgleichen. Und auch wenn ich jetzt gar nicht die Möglichkeiten hatte, mit einer Karte zu arbeiten, mit einer digitalen Karte zu arbeiten, kann ich im Gelände die Hangsteilheit ja mit ein paar Tricks und Hilfsmitteln ganz gut bestimmen. Wenn ich im Hang drin stehe, dann kann ich die Steilheit messen. Also mit einem Winkelmesser, egal ob mechanisch oder elektronisch, da gibt's theoretisch Winkelmesser im Smartphone oder was ein ganz cooles Tool ist, wenn man einen Skistock so ein Winkelmesser ranmacht, da gibt's einen von der Firma Pieps, der ist extra fürs Skitourengehen gedacht. Da kann man direkt messen. Man muss aber dazu sagen, wenn das jetzt ein Hang ist, der aufgrund seiner Steilheit gefährlich ist und ich stehe mitten drin und fange an zu messen, dann habe ich ja schon was falsch gemacht. Also sollte ich im Vorfeld schon ein Gefühl haben, ja, wo laufe ich denn da rein? Ich mache das ganz gern, dass ich mit dem Winkelmesser immer wieder mal messe, dass ich ein bisschen das Gefühl kriege, wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt sich eine Steilheit an beim Gehen mit den Tourenski zum Beispiel? Und da merkt man schon ein bisschen. Und ein Kriterium, um festzustellen, jetzt geht's so in Richtung 30 Grad, das sind die Spitzkehren beim Skitourengehen. Ja, wenn es flacher ist, dann gehen wir Bögen oder treten die Bögen. Und dann kommt so der Bereich, wo man immer gut ums Eck kommt, wenn man Bogen gehen will. Da muss man die Ski drehen in der Spitzkehre und es geht los bei knapp 30 Grad. Und das ist wirklich ein super Hinweis, dass es langsam mal ernst wird mit den Lawinen. Und dann gibt's noch so einen zweiten Hinweis, wenn wir im Hochgebirge unterwegs sind, dann haben wir es meistens auch mit felsigem Untergrund zu tun. Und wenn die Felsen aus der Schneedecke rauskommen, da rede ich jetzt nicht von einem Felsblock, der irgendwo unten im Flachen liegt, sondern von Steilhängen, wo ich, typischerweise ist ja so, man läuft den Hang rein und im Gipfelbereich wird es dann steiler, felsiger. Und wenn dann da so richtig die Felsen rauskommen, dass sie die Schneedecke unterbrechen, dann sind wir bei 40 Grad oder wahrscheinlich auch drüber. Damit kann man schon mal so gewisse Bereiche ganz gut abschätzen. Was dazwischen liegt, so zwischen 30 und 40 Grad, kann man dann auch so ein bisschen abschätzen, wenn ich weiß, jetzt bin ich im Spitzkerngelände, da oben kommen die Felsen raus, das dazwischen ist ein Übergang, ja, dann wird die halt irgendwo im Bereich 35 schon sein.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich die Gefahrenstufe kenne und ungefähr weiß, wie steil es ist, den Hang, den ich begehen oder befahren möchte, wo ich unterwegs sein möchte, wenn ich dann als Strategie relativ konsequent verzichte oder einen Plan B mache, dann kann ich das Risiko schon mal ein ganz Stück reduzieren. Also beispielsweise, wenn ich bei Lawinenstufe 3 auf jeden Fall unter 35 oder vielleicht sogar unter 30 Grad unterwegs bin, Lawinenstufe 2 unter 40 Grad, dann ist es eine relativ einfache Methode, um Grundrisiko ein Stück weit zu reduzieren. Habe ich das richtig verstanden?
Auf jeden Fall. Was du beschrieben hast, das ist die elementare Reduktionsmethode. Das Ganze hat der Werner Munter, der gilt als Lawinenpapst. Also ja, man kann sich schon vorstellen, was damit gemeint ist. Also ein Experte, der die Lawinenkunde wirklich sehr stark geprägt hat. Der hat die Zusammenhänge formuliert und daraus verschiedene Sachen abgeleitet. Und ein Tool, ein Werkzeug für die Bewertung des Risikos ist seine elementare Reduktionsmethode. Und diese stellt den Zusammenhang her von Gefahrenstufe und Hangsteilheit zu Risiko, was ich am Ende noch bereit bin einzugehen. Die Zusammenhänge hast du ja gerade schon formuliert. Der hat den einzelnen Gefahrenstufen, hat er Steilheiten zugeordnet, unter denen man bleiben sollte. Und das bedeutet, wenn ich jetzt mal anfange bei Stufe 2, dann sollte ich unter 40 Grad bleiben. Und bei Stufe 3 unter 35 Grad. Dazu kommt aber noch, dass ich bei Stufe 3 nicht nur den Bereich meiner Spur bewerte, sondern den gesamten Hang. Auch wenn der hochgeht bis in die Felsen, muss ich da oben die Steilheit mitbewerten. Und bei Stufe 4, das sollte ich unter 30 Grad bleiben, aber ich bewerte wirklich das ganze Tal, weil es könnte auch eine große Lawine von irgendwo angeschossen kommen, wo ich gar nicht hingehe und könnte mich im schlimmsten Fall erreichen. Das heißt, Stufe 4 ist wirklich sowas, das gerade so für den Einstiegsbereich ist das eigentlich ein Tabu, ja, wenn wir uns in einem Bereich bewegen, wo die Stufe 4 auch tatsächlich herrscht. Weil kann ja sein, die allgemeine Gefahrenstufe ist 4 und ich bin aber in einem Bereich unterwegs, weil ich deutlich tiefer unterwegs bin, wo diese gar nicht herrscht, wo ich dann bei Stufe 3 unterwegs bin. Da hat man schon noch so ein bisschen Spielräume. Aber ich muss also, wenn ich jetzt nach der elementaren Reduktionsmethode vorgehe, die Steilheit kennen, den Gefahrengrad und dann aber je nach Gefahrengrad auch noch wissen, welchen Bereich muss ich denn bewerten. Und auf einem höheren Level wird man sagen, es geht nicht nur um den Gefahrengrad, sondern es geht auch um das Lawinenproblem. Also ich muss auch, wenn ich den Bereich bewerte, mit einbeziehen, was habe ich denn gerade für ein Lawinenproblem? Als Beispiel, wenn der Triebschnee nur in den Kammlagen weit oben liegt und ich gehe über einen Rücken hoch im Hang, wo kein Triebschnee liegt, dann kann ich auch bei einem Dreier ein bisschen weniger von dem Gelände bewerten, wenn ich gerade an dem Rücken bin, wo ich weiß, da ist der Triebschnee einfach nicht. Habe ich aber das Altschneeproblem, da muss ich wirklich den ganzen Hang bewerten, weil ich auch an dem Rücken irgendwas auslösen könnte, was dann vielleicht von oben angeschossen kommt.
Jetzt stellen wir uns vor, wir sind jetzt tatsächlich im Gelände und wir sind jetzt in einem, entweder beim Aufstieg ist eine Stelle, da müssen wir vielleicht ein bisschen steiler gehen, oder wir stehen oben im Einstieg von einem Hang, der schon ein bisschen steiler ist. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, um das Risiko ein bisschen zu reduzieren, dass man jetzt nicht komplett blind reinfährt. Was würdest du denn da empfehlen?
Da haben wir tatsächlich einige Möglichkeiten, unser Risiko zu reduzieren. Was wir gerade so besprochen haben, dass wir mal mit der elementaren Reduktionsmethode oder mit der Snowcard uns dem Thema ein bisschen annähern, das ist mal ein Schritt. Wir sind dann aber oft in einem Bereich unterwegs, wo es weder klar ist, das ist total safe, noch klar, das können wir überhaupt nicht vertreten, da müssen wir jetzt wieder umdrehen und zurückgehen. Die Realität ist einfach die, wir haben oft so ein bisschen unklare Situation. Wir wollen aber auch nicht beim kleinsten Zweifel sofort umdrehen. Das heißt, wir versuchen eigentlich mit ein paar taktischen Maßnahmen unsere Möglichkeiten nochmal zu erweitern und damit auch unsere Sicherheit zu erhöhen. Ich meine, klar, wenn wir zu Hause bleiben, haben wir die größte Sicherheit, aber dafür gehen wir nicht zum Skitouren gehen. Wir wollen ja raus, wir wollen ja auch ein bisschen was erleben und cool fahren und dann so ein bisschen auch, ja, gerade wenn es tiefen Schnee hat, auch mit der Steilheit ein bisschen steiler fahren, weil sonst bleibt man im flachen Gelände einfach nur im Schnee stecken und so weiter. Also die Motivation ist schon eher zu überlegen, was können wir denn machen, dass wir auch ein bisschen über das hinausgehen, was da formuliert ist bei der elementaren Reduktionsmethode. Und da spielt eben eine ganz starke Rolle, dass man zum einen mal die wirkliche Thematik und die Probleme im Blick haben und dann auch überlegen, ja, wie sieht's denn da draußen aus? Gibt's jetzt Anzeichen für eine erhöhte Gefahr oder ist es alles total safe hier? Weil auch wenn der Lawinenlagebericht eine entsprechende Gefahr vorhersagt, kann es sein, vor Ort sehe ich ja, aber hier ist es gar nicht so schlimm. Beispiel, der Hang ist total zusammengefahren, da waren jetzt immer vor dem Schneefall, während dem Schneefall und auch jetzt immer andere Leute haben alles zusammengefahren, dann ist es in dem Bereich zunächst mal sicher. Das heißt, ich muss auch vor Ort immer wieder schauen, gibt's Anzeichen dafür, dass das sicherer ist, als ich jetzt zunächst mal kalkuliert habe, oder könnte es unsicherer sein? Und es gibt auch so Hinweise auf eine akute Lawinengefahr. Und da muss ich einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren spitzen, weil so ein Beispiel wäre das Wummgeräusch, dass die Schneedecke so ein bisschen zusammensackt, weil es in der Schneedecke einen Bruch gibt. Wenn ich sowas erlebe, dann weiß ich schon, oh, jetzt wirklich Vorsicht geboten, also Ich darf mir ja nichts erlauben. Und wenn ich beispielsweise sehe, es gehen frische Lawinen irgendwo ab, dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. Wenn morgens in den Skigebieten alles abgesprengt wird und ich höre das die ganze Zeit, dann kann mir auch denken, das ist wirklich jetzt eine gefährliche Situation, die über Nacht entstanden ist. Also man muss immer auch sehr wachsam sein und ein bisschen überlegen, was sehe ich da, was hat das zu bedeuten. Und was du aber noch gemeint hast, das waren mehr so die taktischen Maßnahmen. Und die spielen auch genauso eine große Rolle, weil es geht ja darum, wir wollen die Schneedecke nicht unnötig strapazieren. Wenn ich die Schneedecke stark belaste, ist die Auslösewahrscheinlichkeit viel größer, als wenn ich sie schwach belaste. Das ist eins. Und wir wollen uns auch taktisch klug verhalten, dass wenn mal was passiert, dass dann eben die Konsequenzen für uns nicht so groß sind. Das heißt, auch das spielt eine große Rolle. Aber jetzt nochmal zu der Belastung von der Schneedecke. Je größer die Belastung, desto tiefer kann ich auch in der Schneedecke Schichten stören, desto wahrscheinlicher wird eine Auslösung. Wenn man so eine Lawine abspringen will, dann zündet man eben eine Sprengladung über der Schneedecke oder in der Schneedecke oder schießt irgendein Geschoss rein und dann sind es enorme Kräfte und wenn es eine Schwachschicht gibt, dann wird wahrscheinlich die Lawine abgehen. Wenn ich als Skifahrer da einmal vorsichtig drüber gehe, ist die Belastung nicht so groß. Wenn ich in der Abfahrt vorsichtig drüber fahre, also keine Kurzschwünge reinhau, sondern drüber schieß, ist die Belastung viel geringer, als wenn ich dann einen Sturz habe und dann bin ich quasi die Bombe in der Schneedecke und kann eine viel, also mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit Schneebrett auslösen. Also wir versuchen durch unser Verhalten auch die Schneedecke nicht unnötig zu strapazieren, wenn es eben eine kritische Situation gibt. Dazu gehört auch, dass ich in der Gruppe Abstände halte, weil sich sonst unser Gewicht, unsere Belastung überlagern kann. Das bedeutet, wenn wir im Steilhang unterwegs sind, halten wir immer 10 Meter Abstand, gegebenenfalls auch mal größere Abstände, aber das ist meine Standardmaßnahme. In der Abfahrt mindestens 30 Meter oder wenn's heikel ist, dann fahren wir einzeln ab. Dann fährt einer runter und wartet wieder an einem sicheren Sammelpunkt, wo für den Fall, dass eine Lawine abgeht, er dann nicht betroffen ist. Bei den ganz schlimmen Lawinenereignissen, wo viele Menschen involviert sind, da wurde eigentlich immer auch der Grundsatz missachtet, dass wir Abstände haben, Entlastungsabstände oder auch die Sicherheitsabstände, dass wenn so eine Lawine abgeht, nicht die ganze Gruppe betroffen ist. Lawinenabgang ist per se schlecht, aber noch schlechter ist, wenn alle drin liegen und keiner kann helfen.
Was ich ja auch noch relevant finde, wenn ich im Gelände bin, das Gelände ist ja nicht immer homogen und gleich und nicht jedes Gelände hat die gleichen Voraussetzungen oder die gleichen Konsequenzen, wenn was wäre. Was kann das Gelände mir noch mitteilen?
Grundsätzlich, wenn wir in Bergen unterwegs sind, müssen wir eigentlich immer die Augen offen halten, nach oben schauen, nach unten schauen. Egal ob Sommer oder Winter, also auch auf einem Wanderweg, schaue ich gerne mal nach oben, ob da irgendwo ein Stein runterkommen könnte. Und ich schaue nach unten, dass ich weiß, wenn ich jetzt ausrutsche, was passiert mir dann? Was gibt's denn da für Konsequenzen? Und so denke ich auch genauso bei einer Skitour. Bei einer Skitour habe ich ja nicht nur die Thematik, dass die Schneedecke als Lawine abgehen kann. Es könnte auch was von oben ankommen, also eine Spontanlawine. Ja, das ist ganz klar die Ausnahme, muss man sagen. Also die allermeisten Lawinen im Skitourenbereich, die lösen die betroffenen Tourengeher selbst aus oder eben einer von der Gruppe löst die Lawine aus. Dass von oben was angeschossen kommt, spielt aber schon auch eine Rolle, gerade im Frühjahr, wenn es um so eine Nassschneethematik geht, weil da kommt oft von oben irgendwas runter als nasse Lockerschneelawine, was im dümmsten Fall eben mich dann genau an der Stelle trifft, weil ich da bin. Und der Blick nach unten, der ist super wichtig. Zum einen mal geht's auch beim Skitourengehen manchmal, wenn ich einen sehr harten Untergrund habe, geht es so um die Absturzthematik. Also wenn die Oberfläche der Schneedecke eisig ist, dann kann ich sehr gut mit einem Tourenski abrutschen, vor allem wenn ich keine Haarscheißen drauf habe und könnte abstürzen. Also auch der Blick nach unten mit Blick auf Absturzgefahr ist relevant, aber auch mit Blick auf einen möglichen Lawinenabgang. Weil wenn ein Hang sanft ausläuft, dann hat vielleicht der Lawinenabgang für mich keine großen Konsequenzen. Also kann im besten Fall sein, ich habe überhaupt keine Verletzung, ich liege oben drauf auf der Schneedecke, ich habe nicht mal Ausrüstung verloren, ich habe nur wahrscheinlich den Schreck meines Lebens. Aber im schlimmsten Fall kann es auch sein, ich falle irgendwo über Felsen runter oder ich knall gegen Felsblöcke, die im Hang liegen. Oder aber ich werde irgendwo in eine Senkung oder in einen Graben reingespült. Und das ist auch so ein Worst-Case-Szenario. Wir sprechen da von der Geländefalle. Die Lawine bringt mich in gefährliches Gelände. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, das Ganze ist ein Graben, wo unten ein Bach drin läuft, dann liege ich irgendwann unten drin und von oben kommt weiterer Schnee, der dann den Graben auffüllt. Dann bin ich unten drin gefangen. Der Schnee wird sich mehrere Meter weit aufbauen und es gibt keine realistische Chance, dass ich da lebend wieder rauskomme. Dementsprechend, sowas muss ich ganz stark bewerten. Lawinenabgang per se ist schlecht, aber es ist nicht unbedingt die Katastrophe. Wenn ich aber mit solchen Themen zu tun habe, dann muss ich besonders vorsichtig sein und viel eher dann die Route ändern oder auch sagen, na, das mache ich jetzt nicht, das ist in der Situation nicht vertretbar.
Wir haben jetzt ja schon einige Informationen gehört. Was würdest du denn empfehlen all den Hörerinnen und Hörern, um sich dort weiterzubilden, mehr Erfahrung zu bekommen? Wo können sie lernen? Von wem können sie lernen, um da immer routinierter zu werden und sensibilisierter?
Ja, da gibt's eine ganz große Anzahl von Möglichkeiten. Ich will nochmal einen Gedanken voranstellen, und zwar, wir reden jetzt hier in unserem Gespräch natürlich mit einem starken Fokus auf die Gefahren. Und ich glaube, wenn jemand das Ganze hört, dann denkt er, wie bekloppt kann man eigentlich sein, dass man Skitouren macht? Man muss das aber mit dem Risiko einordnen. Also es passiert auf Skitour immer wieder mal was. Das meiste sind aber klassische Sturzverletzungen. Und die Lawine spielt in der Statistik gar nicht so eine Riesenrolle, weil so viele Menschen gehen jeden Tag, wenn es zumindest von Schnee und Wetter passt, auf Skitour. Und im Vergleich dazu passiert extrem wenig. Und wenn man das mal so ein bisschen erfassen will, quantitativ, im bayerischen Alpenraum, da gibt's nicht mal jeden Winter zum Glück ein tödliches Lawinenereignis. Es kann auch mal durch eine Häufung sein, dass er mal ein paar Leute erwischt. Das ist in jedem Einzelfall total tragisch. Das will ich überhaupt nicht runterspielen. Aber aufs große Ganze gesehen ist das relativ wenig. Also wenn man sagt, das ist im langjährigen Schnitt in den letzten Jahren vielleicht noch ein Ereignis pro Jahr, was tödlich ausgeht, Tendenz auch eher sinkend als steigend.
Bei vielen tausend Menschen im Gelände.
Ja, da kennen wir jetzt leider keine Zahlen, aber über den ganzen Winter würde ich mal sagen, Hunderttausende, weiß ich nicht, dann ist es nicht so dramatisch. Gell? Aber trotzdem ist es das wert, dass ich mir wirklich voll anstreng, um einfach gut zu sein in dem, was ich mache. Also das skifahrerische Können spielt eine Riesenrolle. Und auch meine Fähigkeiten, das Gelände zu bewerten und zu guten Entscheidungen zu kommen. Jetzt hast du gefragt, was können wir denn machen, um da am Ball zu bleiben, um uns weiterzuentwickeln? Das Beste ist sicherlich am Anfang, wenn man mal reinschnuppert in die Thematik und mit Leuten mitgeht, die wirklich erfahren sind und das gut machen. Und klar, da denke ich natürlich an Bergführer oder auch an andere gut ausgebildete Leute. Wenn man mit den Kumpels unterwegs ist, dann sollte man sich auch ein bisschen überlegen, was sind das für Typen? Sind das die totalen Draufgänger und Halotris? Ja, dann sind es vielleicht nicht die idealen Begleiter, wenn man selber nicht gerne so viel Risiko eingeht. Das heißt, das muss man sicherlich kritisch hinterfragen. Wenn man mit gut ausgebildeten Leuten unterwegs ist, die das auch professionell machen, ist das natürlich ein guter Einstieg. Und dann kann man mal reinkommen in so ein Thema. Auch bei geführten Gruppen mit Bergführern kann man sich durchaus über die Sachen unterhalten, also über die ganze Entscheidungsfindung. Das ist auch in der Führungstechnik durchaus vorgesehen, dass man als Bergführer auch der Gruppe gut erklärt, wie man sich verhält und warum. Und da kann man sau viel mitnehmen und hat das halt gleich an praktischen Beispielen dann erlebt. Dann gibt's diverse Kurse von alpinen Verbänden, aber auch von Bergschulen, von Bergführern und sehr viele Publikationen. Also was ich persönlich immer lese, das ist das Berg- und Steigenmagazin. Da wird das jetzt nicht strukturell von A bis Z erklärt, sondern das kommen immer wieder zum Teil auch ein bisschen wissenschaftliche Beiträge zu einzelnen Themen. Das ist eher so für fortgeschrittenes Niveau ein interessantes Medium. Und es gibt auch zum Beispiel bei YouTube ganz viele Erklärvideos. Und da möchte ich auch eins hervorheben, was auch jetzt für uns, also für Ben und für mich, immer wieder interessant ist, jedes Jahr aufs Neue. Das ist das Update Lawine vom österreichischen Alpenverein. Es ist so ein längerer Vortrag, den der Michael Lercher immer hält. Total empfehlenswert und informativ und auch unterhaltsam noch dazu. Also gibt's wirklich eine Vielzahl von Angeboten. Es gibt viele so kleine Flyer. Es gibt klassische Lehrbücher, wo man sich durchackern kann, wenn man der Typ dazu ist. Also die Möglichkeiten sind gegeben. Ich glaube, relevant ist, dass man irgendwo anfängt und nicht denkt, das Thema, das lerne ich jetzt innerhalb von ein paar Tagen oder von ein paar Wochen. Das ist eigentlich eher so ein Prozess. Das Interesse muss da sein. Die Notwendigkeit ist sicherlich gegeben. Das Interesse muss halt auch geweckt werden. Und dann soll es aber ein bisschen Spaß machen, dabei zu sein. Und also bei der Thematik dran zu bleiben, und dann hat man eine gute Perspektive.
Wir verlinken euch in den Shownotes dann einige der Tipps, die auch der Fritz uns jetzt hier genannt hat. Fehlt noch was?
Das ist ein sehr weites Feld.
Ja, wir könnten eigentlich noch mal 2 Stunden sprechen, glaube ich.
Wir könnten noch sehr lange sprechen, genau. Ich habe vorhin ein bisschen was erzählt zur elementaren Reduktionsmethode. Das Ganze ist so recht abstrakt. Ich würde euch sagen oder empfehlen, schaut euch einmal 2 Sachen an, so von Einstieg. Und zwar gibt's die sogenannte Snowcard vom Deutschen Alpenverein. Ich will es gar nicht näher beschreiben, um was es sich da handelt. Googelt es mal, besorgt euch mal so ein Teil, spielt mal damit. Das ist ein total guter Einstieg. Und vom Österreichischen Alpenverein gibt's so ein Kärtle, wo ein Schema dargestellt ist. Das heißt Stop or Go. Das kann man auch downloaden oder sich bestellen, das Kärtle. Und ich glaube, wenn man das dann vor Augen hat, wenn man es in der Hand hält, dann wird vieles von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, wird viel greifbarer. Das würde ich euch gerne mitgeben.
Super, Fritz. Vielen, vielen Dank. Es war total spannend. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen sicheren, schönen Winter draußen im Gebirge. Habt viel Spaß und Fritz, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke dir, Ben.
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.